ein langer Weg und ihn nur zu gehen, weil man glaubt, für Humuszertifikate ein bisschen mehr Geld einzubekommen, das ist auch nicht nachhaltig.
Podcast Zukunft Landwirtschaft. Die DLG-Mitteilungen auf die Ohren. Deep Dive.
Ja, guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie wieder da sind in der zweiten Folge unseres Humus-Podcasts der DLG-Mitteilungen. Wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, wir haben eine kleine Serie dazu laufen und einen der maßgeblichen Autoren der Serie bei uns zu Gast, Herrn Dr. Axel Donn vom Thünen-Institut für Agrarklimaschutz. In diesem zweiten Teil wollen wir unmittelbar anknüpfen an den letzten Punkt unseres ersten Teils, nämlich an die Frage, wie ist das eigentlich mit der nicht wendenden Bodenbearbeitung? Der Ansatzpunkt hat damit zu tun, dass vor ein paar Tagen der neue US-Präsident Joe Biden über Klimawandel geredet hat, über den Beitrag der Landwirtschaft zum Klimawandel geredet hat und dass dort in den USA die Nichtpflügerei auch eine große Rolle spielt im Klimaschutz, beim Humusaufbau und dass vor allem in den USA seit einigen Jahren schon Geschäftsmodelle entwickelt werden, wie man Landwirte für den Humusaufbau entlohnen kann. Und das ist etwas ganz, ganz Faszinierendes für uns als Landwirte, weil wir eben immer suchen nach Geschäftsmodellen jenseits der Nahrungsmittel, jenseits von Commodities, Dinge, die wir als gesellschaftliche Leistung nicht nur zum Nulltarif bieten sollen, sondern auch richtig verkaufen können. Und das Ganze hat zu tun mit einem relativ komplizierten Mechanismus, der sich Humuszertifikate nennt. Und Herr Donn, was ist das? Was ist ein Humuszertifikat?
Ja, hallo Herr Preuße. Humuszertifikate, das sind Zertifikate, die für den Klimaschutz zur Kompensation von Treibhausgasemissionen eingesetzt werden können von privaten Firmen, die CO2-neutral werden wollen. Und da ist viel Geld im Spiel, weil große Firmen wie Nestle, Microsoft, Ala, die haben alle versprochen, in den nächsten Jahren CO2-neutral zu produzieren. Und das werden sie nicht schaffen, indem sie ihre Treibhausgasemissionen bei der Produktion reduzieren, sondern da müssen sie kompensieren. Das heißt, sie müssen für Treibhausgasemissionen, die sie produzieren, an anderer Stelle etwas tun, damit diese Treibhausgasemissionen kompensiert werden. Und das kann man machen durch Humusaufbau. Humus besteht ja zur Hälfte aus Kohlenstoff und Kohlenstoff haben wir auch als CO2 in der Atmosphäre und wenn der als Humus gespeichert ist, dann kann das Klimaschutz sein. Und die CO2-Zertifikate zeigen im Prinzip, wenn man an einer Stelle Humus aufgebaut hat, wie viel CO2 dort zusätzlich gebunden ist und wie viel Klimaschutz man da erreicht hat. Und wir haben in den letzten Jahren unheimlich viele neue Firmen und Initiativen, die diese Humuszertifikate entwickeln und verkaufen. Und erstaunlich ist, dass die, die sich wirklich mit Humus auskennen, die Landwirtinnen und Landwirte, dass die am zurückhaltendsten sind. Und es sind eher die landwirtschaftsfernen Schlipsträger, sage ich mal so, die das am allertollsten finden.
Ja, das heißt aber, dass sich Landwirte doch dringend darum kümmern sollten, um die Frage Humuszeit. Weil Landwirte sind ja teilweise ja, Landwirte haben ja eine Doppelfunktion. Es gibt ja auch Emissionen, die Landwirte erzeugen. Aber es gibt eben auch die Chance, Humus zu, wie man so in der Fachsprache sagt, zu sequestrieren, also einzubauen, stabil einzubauen und nachdem, wenn ich das richtig verstanden habe, damit auch Geld verdienen zu können. Was hindert denn Landwirte eigentlich oder die Landwirtschaft als Branche eigentlich noch viel stärker in dieses Geschäft CO2-Zertifikate zu gehen?
Ja, das stimmt, dass es da eine gewisse Zurückhaltung gibt, aber in diesem Fall ist sie gut, weil die Humuszertifikate an vielen Stellen nicht richtig ausgegoren sind und da gibt es etliche Probleme. Das geht los, wenn man sich die jetzigen Zertifikate anguckt. Wie wird denn überhaupt Humusaufbau gemacht innerhalb von solchen Humuszertifizierungsschema? Und das passiert oft mit Kompost. Wenn man Kompost auf den Boden schmeißt, kann man den Humusgehalt erhöhen. Aber dann muss man sich fragen, wo kommt der Kompost her? Und die Menge Kompost in Deutschland, die ist nicht unendlich vermehrbar, sondern die ist gleichbleibend. Und wenn jetzt auf den Flächen, wo Humuszertifizierung betrieben wird, mehr Kompost draufkommt, heißt das gleichzeitig, dass andere Flächen weniger Kompost bekommen. Und das führt dazu, dass auf diesen anderen Flächen der Humus zurückgeht, während auf den Flächen, die zertifiziert sind, der Humus hochgeht. Dem Klima ist es völlig egal, wo der Humus ist, sondern er muss netto über die gesamte Fläche mehr werden. Und das erreicht man nicht, indem man Kompost von der einen Stelle auf die andere karrt und dann eine Zertifizierung da drauf macht. Also die Landwirte haben da eine Zurückhaltung, die in dem Fall gut ist. Man muss sich dann nämlich klar machen, dass Humusaufbau nur langfristig geht und ein langwieriger Prozess ist. Und diesen schnellen Aufbau, der da versprochen wird, man kippt einfach was drauf, Kompost oder andere organische Düngung, und schon hat man es geschafft, der bringt dem Klima überhaupt nichts. Und es ist gut, wenn sich Landwirte mehr mit dem Thema Humus auseinandersetzen und Wege suchen, wie sie Humus aufbauen. Aber das kann natürlich nur über 10, 20 Jahre hinweg wirklich effektiv geschehen und dann auch dem Klima helfen.
Sie sagen, diese schnellen Erfolge, die versprochen werden, bringen überhaupt nichts. Ich finde das relativ harte Aussage, weil man hofft ja schon als Landwirt, dass es seriöse Angebote gibt, die einem dann die Chance geben, tatsächlich auch mit Humusaufbau Geld zu verdienen. Aber man wüsste natürlich als Landwirt auch gerne, wo sind eigentlich die kritischen Stellen? Und eine davon haben Sie ja gerade angesprochen, diesen Verlagerungseffekt. Das ist ja ein bisschen ähnlich wie bei Biokraftstoff. Das nützt ja nichts, wenn irgendwo in Indonesien Palmöl angebaut wird und ich mache hier Biokraftstoff und sage, das ist großartig. Das ist ja derselbe Mechanismus. Es gibt aber sicherlich noch mehr Punkte. Ein Punkt vielleicht, der ganz an den Anfang gehört, weil Sie über den Preis von Zertifikaten oder auch einen CO2-Preis gesprochen haben. Und es ist ja auch sehr viel die Rede jetzt auch in der EU von sozusagen CO2-Zöllen, sage ich mal in meinen eigenen Worten. Dieser Preis ist aber nicht festgelegt, oder? Das ist ein Marktpreis.
Das ist ein Marktpreis, der sich an dem CO2-Preis orientiert, der international an der Börse auch gehandelt wird, wobei einige Zertifizierungsfirmen bestimmte Preise versprechen und zusagen, in der Hoffnung, dass sie das finanziert bekommen. Und da ist ja auch wirklich viel Geld im Spiel, wenn große Firmen da einsteigen würden. Und das sieht ganz danach aus, und da Geld investieren wollen. Das Problem ist, dass die Landwirte sich aber auf was einlassen, wo gar nicht klar ist, ob das funktioniert. Einmal haben die Landwirte, wenn das ein Zertifizierungsschema ist, wo wirklich Messungen an jedem Ackerschlag, der zertifiziert wird, gemacht werden, erstmal Kosten, weil die Landwirte müssen diese initiale Analyse selber bezahlen. Und dann ist ja auch nicht gesichert, dass wirklich Humusaufbau stattfindet. Selbst wenn die Landwirte was zum Humus Management und positive Dinge machen, die Fruchtfolge ändern, Zwischenfrüchte anbauen und so. Böden können auch schon einen sehr hohen Humuspegel haben, und dann geht's nicht weiter nach oben. Und das Zweite ist, Humus kann wieder verloren gehen. Und wer garantiert, dass der Humus auch wirklich langfristig im Boden drin ist? Und wer muss dann eventuell auch wieder Geld, was der Landwirt über die Zertifikate erhalten hat, nach 20, 30 Jahren wieder zurückzahlen, wenn der Humus aus was für Gründen auch immer wieder verloren gegangen ist? Klimaschutz wird ja nur erreicht, wenn der Humus dauerhaft für immer erhöht ist. Und das können die Zertifikate gar nicht leisten. Meistens sind sie auf 6 Jahre angelegt, und wenn man nach 3 Jahren schon ein bisschen was erhöht hat, kriegt man ein bisschen was ausgezahlt, und wenn man nach 6 Jahren immer noch erhöht ist, dann kriegt man den Rest ausbezahlt, und was danach kommt, das können auch die Zertifizierer nicht mehr kontrollieren. Das heißt, hier verspricht man was fast schon Richtung Greenwashing geht, weil wenn der Humus danach wieder verloren geht, dann hat zwar die Firma ihr Produkt als CO2-neutral verkauft, aber es war nachher nicht so, weil wenn der Humus weg ist, ist auch der Klimaschutzeffekt weg.
Aber ist das nicht ein bisschen, jetzt bin ich mal ein bisschen hässlich und sage, ein bisschen wissenschaftlich argumentiert und auch ein bisschen unfair gegenüber anderen Dingen, die wir so im Umweltbereich machen? Als Landwirt wäre es mir ja erstmal egal, was in 30 Jahren mit meinem Humus passiert. Hauptsache, ich überstehe diese Verpflichtungsperiode der, sagen wir, 6 Jahre. Und ich kann das dann sauber nachweisen und kann dann mein Geld auch kassieren. Aber ich bin Ihnen dankbar für den Hinweis, dass man sein Geld auch verlieren kann, weil nämlich hinterher dann ein weniger Humus nachgewiesen werden kann. Aber ich denke an Agrarumweltprogramme, wo Sie ja am Ende auch keinen Leistungsnachweis haben. Ja, wenn sie bezahlt werden über Screening zum Beispiel für Zwischenfrüchte, dann werden ja auch hinterher keine Insekten gezählt, sondern da wird die Maßnahme an sich gefördert. Die gesamte Logik unserer Agrarförderung ist Maßnahmenförderung. Auch beim Ökolandbau wird gesagt, Ökolandbau ist per se gut. Es wird aber nicht hinterher geguckt, ob er wirklich diese angenommenen Ziele auch im Einzelbetrieb erfüllt hat. Das heißt, ich habe auch nicht das Gefühl, dass in der amerikanischen Diskussion darauf so viel Wert gelegt wird. Ich verstehe aber, dass Sie als ehrliche Wissenschaftler das so ansprechen müssen.
Und ich warne da natürlich auch uns als Landwirtschaftssektor darauf reinzufallen, weil nachher im Moment geht es darum, ein positives Image der Landwirtschaft zu zeigen. Landwirte sind nicht nur Verursacher von Treibhausgasemissionen und Betroffener des Klimawandels, sondern sie können zur Lösung beitragen mit Humusaufbau. Zur Lösung beitragen, wie wenig andere Sektoren das können. Weil wer kann schon Treibhausgasemissionen, die in der Atmosphäre sind, wieder einfangen? Aber das muss natürlich auf ganz seriöse Art und Weise geschehen, weil sonst dieses positive Image, was Landwirte da erreichen könnten, indem sie Humus aufbauen, auch wieder zunichte gemacht wird. Früher oder später kommt das doch raus. Also da sollte man nicht naiv sein und glauben, dass man da kurzfristig Geld machen kann und Image gewinnen, aber langfristig sich nicht verpflichten muss. Und das muss man sich eben vorher überlegen, ob sich die Landwirte im Einzelnen langfristig darauf einlassen und langfristig verpflichten wollen.
Es gibt auch einen Punkt in dem Zusammenhang. Sie sagten, am Ende wird der Humus ja gemessen. Es muss ja dann irgendwo eine Ausgangsmessung passieren und eine Schlussmessung. Es gibt ja typischerweise bei diesen Zertifizierungsprogrammen ja einen Zwischenschritt, wo dann gezeigt wird, okay, geht es nach oben? Und wenn es nach oben geht, dann wird der Vertrag verlängert. Und wenn es nicht nach oben geht, dann hat der Landwirt halt Pech gehabt. Aber wenn ich meine Studentenzeit so erinnere, dann ist Humusmessung, gerade kleinräumige Humusmessung, so ziemlich das Schwerste, was man haben kann in der Analytik. Und
deswegen
die Frage, wie kann man das praktisch umsetzen? Sie müssen ja den exakten Standort positionieren, Sie müssen die exakte Tiefe positionieren, weil da muss nur ein Regenwurm durchschlängeln und schon schiebt der irgendeinen Kohlenstoff mit und Sie haben eine völlig andere Messung. Oder ist es vielleicht eine Möglichkeit, was ja in USA auch sehr intensiv diskutiert wird, dass man den Humusaufbau einfach modelliert. Ja, dass man per künstliche Intelligenz ein paar Eingangsgrößen reingibt. Wir haben ja vorhin schon gesprochen über fluglose Bodenbearbeitung, fluglose Bestellung, dass man sagt, okay, oder Direktsaat, dort wird Direktsaat modelliert, die hat dann einen Faktor X oder Y oder Z und dann im Laufe der Jahre haben sie ja immer mehr Daten, die sich dann gegenseitig befruchten und am Ende bekommen sie sogar über diese Methode möglicherweise ein relativ realitätsnahes Bild. Wenn Sie also Zwischenfrüchte, Bodenbearbeitung und vielleicht noch Fruchtfolge als drei wesentliche Faktoren mit einbeziehen. Also die konkrete Frage, wie misst man oder kann man sauber messen oder ist Modellieren vielleicht die bessere Methode?
Ja.
Sie haben ja auch Erfahrung mit Modellieren.
Ja, wir haben in meiner Arbeitsgruppe modellieren wir auch, aber was man jetzt erstmal versucht, ist das über Messungen zu machen. Und die Messungen haben den Vorteil, dass der Landwirt ganz konkret sieht, was passiert auf seinen unterschiedlichen Schlägen und auch lernt. Das ist ein riesiger Vorteil, dass er auch sieht, welche Maßnahmen funktionieren wie. Aber der Aufwand ist wirklich enorm. Denn die Variabilität auch innerhalb eines Ackerschlags, was Humus angeht, ist riesig. Und wir gehen davon aus, dass wir auf einer Fläche von 3 Hektar ungefähr 25 Bodenproben nehmen müssen, die man dann zu einer Bodengemischprobe zusammenführen kann, um einen Eindruck zu bekommen, wie da die Humusgehalte sind und dass man frühestens nach 5, meistens erst nach 10 Jahren nachweisen kann, dass wirklich signifikante Veränderungen stattgefunden haben. Und der Aufwand und die Kosten sind enorm. Und deswegen ist es attraktiv, sich was anderes zu überlegen. Und das wären modellbasierte Abschätzungen, die so ein bisschen in die Richtung gehen, wie Sie es andeuten, dass man eher die Maßnahmen in den Vordergrund stellt, die man dann über die Modelle standortspezifisch umrechnet in Humuseffekte. Aber da muss man auch sagen, Humus ist was ganz Komplexes. Millionen von Tiere, Pilze, Bakterien, Regenwürmer fressen daran. Wir haben eine Biomasseproduktion, die schon mit den Wurzelexudaten losgeht. Das, was aus den Wurzeln herausgeht in den Boden, wo wir ganz schlechte Daten nur haben und gar nicht wissen, was da alles passiert. Und deswegen können die Modelle auch nicht besser sein. Und wenn das dann an jedem Ackerstandort wieder ein bisschen anders aussieht, weil der Bodentyp anders ist, weil das Klima anders ist, weil die Landnutzungsgeschichte eine Rolle spielt. Wenn vor 20 Jahren auf dem Acker noch Grünland war, dann ist der Boden und die Prozesse, die dort laufen, auch wieder anders. Dass man sagen muss, die Modelle können es nicht so gut wie die Messungen. Und die Modelle müssen sehr gut kalibriert sein an unsere Standortverhältnisse, wo wir diese Modelle drauf laufen lassen wollen, um Humusaufbau nachzuweisen. Und da arbeiten wir seit über 10 Jahren dran und wir sind immer noch nicht am Ende. Wir liefern jetzt Zwischenprodukte dafür, sodass auch Landwirte was an die Hand bekommen, um Humusmanagement mit Modellen besser abschätzen zu können, was da möglich ist oder nicht. Aber nachher geht es ja um Klimaschutz und da geht es um jede Tonne CO2, die wirklich nachgewiesen werden muss, dass sie Emissionen reduziert hat und oder kompensiert hat. Und da reicht es nicht mal so grob über den Daumen, was zu sagen. Anders sähe es aus, wenn wir Humusaufbau für die Bodenfruchtbarkeit machen würden. Da könnte man großzügiger sein und sagen, okay, wenn man Zwischenfrüchte oder Untersaaten eingesetzt hat, dann hat das auf jeden Fall positive Effekte. Und wir sollten auch die Synergien nie aus dem Auge lassen. Es geht ja nicht nur um den Klimaschutz, sondern Boden ist ja ein ganz komplexes System und wir wollen auch in ein paar Jahrzehnten noch was ernten dort. Es geht um Bodenfruchtbarkeit, es geht um sauberes Grundwasser und Biodiversität. Also viele Ziele, die wir zusammen denken müssen und nicht im Moment, wie es oft getan wird, in diese ganz einseitige Goldgräberstimmung mit den Humuszertifikaten zu verfallen.
Ja, das ist alles nachvollziehbar und wir werden uns sicherlich in der nächsten Folge auch nochmal unterhalten über weltweite Perspektive, denn das hat ja auch was mit der Ernährungssicherung zu tun, also Humusaufbau, gerade auf sehr schwachen Standorten jetzt von außerhalb von Europa. Aber ich möchte doch nochmal einhaken. Es gibt in den USA ja mittlerweile Karten, in welchen Bundesstaaten und in welchen Regionen so ein Humusaufbau besonders erfolgversprechend ist. Und einer dieser Regionen ist der Mittlere Westen, also letztlich die Kornkammer, auf der sie ja schon im Grunde genommen 20 Jahre lang relativ einheitliche Bewirtschaftung haben. Sie haben links der Straße Mais, sie haben rechts der Straße Sojabohnen. Bestimmte Voraussetzungen in den USA, wo das gedanklich ja auch herkommt. Homogener sind als in Deutschland. Und dass das in den USA vielleicht leichter umsetzbar ist als bei uns.
Das ist eine gute Frage und das wird auch so sein, dass die Landnutzungsgeschichte auch viel einheitlicher ist in den USA. Wir müssen uns hier auch klar machen, wir haben ja auch ganz viel Wechsel von Acker zu Grünland und Grünland zu Acker in Deutschland. Und das prägt ganz, ganz stark über Jahrzehnte hinweg, auf was für ein Humusniveau befindet man sich und was läuft da ab im Boden. Und ja, letztendlich auch eine Vielfalt an Bewirtschaftung und eine Vielfalt auch an Bodentypen in Deutschland, die vielleicht noch größer ist, als wenn man jetzt in die Great Plains in der USA geht. Und aus dem Grund muss man eben noch vorsichtiger sein, diese Methoden, die von da kommen, 1:1 zu übertragen auf deutsche Verhältnisse und zu sagen, okay, wir können das hier mal schnell abschätzen und schon wissen wir, wie viel CO2 eingespart wird. Langfristig glaube ich aber, dass wir da hinkommen müssen und wir haben natürlich auch Möglichkeiten, neue Möglichkeiten über Satellitenbeobachtung, neue Daten verfügbar zu bekommen, wie der Zustand der Böden ist, wie er sich verändert, sodass ich glaube, dass man schon in ein paar Jahren soweit sein könnte und eben nicht mehr draußen viele Bohrstöcke an Bodenproben holen muss, sondern da schon gute Abschätzungen bekommt. Und wir müssen auf nationaler Skala als Thünen-Institut für Agrarklimaschutz sowieso wissen, wie sich die Humusvorräte verändern. Und das machen wir im Rahmen einer wiederholten Bodeninventur. Wir haben ja 2012 bis 2018 die erste Bodenzustandserhebung gemacht und ab 2023 werden wir eine Wiederholungsinventur machen. Also für ganz Deutschland werden wir schon Werte bekommen, aber vielleicht eben noch nicht für jeden Ackerschlag.
Ja, aber die Perspektiven sind jedenfalls da und das ist ja auch schön zu hören, auch als Landwirt schön zu hören, dass das Ganze auch in Deutschland keine Sackgasse ist, dass man einfach weiterkommen muss und angepasst auch weiterkommen muss. Ich habe
auf jeden Fall
zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, die sich speist aus den vier Kriterien, die man ja in dieser Humuszertifikate anlegt. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, aber es sind international vier Kriterien. Über drei haben wir gesprochen. Sie müssen den Humus nachweisen können oder den Humusaufbau nachweisen können. Der Humusaufbau muss dauerhaft sein. Es darf keine, das haben wir am Anfang gesagt, keine Verlagerungseffekte geben, indem Sie den Kompost irgendwo erzeugen und dann auf eine Fläche packen, wo er dann sozusagen Geld erzeugt. Das ist ein bisschen wie Goldmacherei, Mittelalter, wie Alchemie. Aber wir haben einen vierten Aspekt, der ein bisschen schwer zu verstehen ist, noch nicht diskutiert. Und das ist die sogenannte Zusätzlichkeit. Herr Donn, was ist Zusätzlichkeit? Wir haben ihn vielleicht angesprochen, wir haben über Ökolandbau gesprochen, aber vielleicht auch über Bodenfruchtbarkeit. Ja, das ist ja sowas wie Zusätzlichkeit. Und das ist aus den Zertifikaten, wenn ich es richtig verstanden habe, auch ausgeschlossen. Wie kommt das?
Ja, das ist ein Kriterium, dass man im Prinzip sagt, wenn man Geld in den Klimaschutz pumpt über die Zertifikate, dann muss damit auch ein zusätzlicher Klimaschutz erreicht werden, der über das hinausgeht, was ohnehin erreicht worden wäre, auch ohne dieses Geld der Zertifikate. Und da wird es schwierig in der Landwirtschaft, weil bestimmte Maßnahmen wie Zwischenfrüchte werden sowieso schon gefördert über Screening. Der Ökolandbau wird gefördert. Wenn der Ökolandbau jetzt zusätzlichen Humus aufbaut, kann das überhaupt noch vergütet werden mit so Zertifikaten? Und da muss man unterscheiden zwischen den bisher bestehenden privatwirtschaftlich gehandelten Zertifikaten. Die sind im Prinzip für Werbezwecke da. Und da werden auch die Kriterien vielleicht nicht so eng angelegt und man sagt, ja, wir können das trotzdem machen und die Leute werden es schon glauben, dass wir jetzt Klimaschutz erreicht haben. Oder Zertifikaten, die eventuell sogar in den internationalen Zertifizierungshandel eingehen. Das ist dann staatlich. Da geht staatliches Geld rein, Steuergeld. Und wenn Steuergeld reingeht, dann müssen wir tatsächlich uns überlegen, wo soll dieses Steuergeld für den Klimaschutz eingesetzt werden? Und das muss effizient eingesetzt werden. Und da wollen wir keine Doppelförderung, weil das Geld ist rar und wir müssen dazu sehen, dass wir Klimaschutz preisgünstigsten machen und nicht was bezahlen, was ohnehin schon getan würde.
Das ist ja vielleicht ein relevanter Punkt. Wir reden über private Zertifikate in Deutschland zurzeit noch. In den USA geht es um Milliardenbeträge, die jetzt aufgerufen werden, die der Staat auch reingeben wird. Das ist wieder was anderes. Aber das ist vielleicht.
Aber das wird auch in Europa, werden jetzt Standards diskutiert. Wie müssten die Kriterien aussehen, damit man auch mittelfristig auch staatliche Zertifizierung machen könnte für Humusaufbau? Da geht es auch bei uns hin. Aber ich befürchte, dass die Erwartungen einfach viel größer sind als das, was man wirklich realisieren kann.
Aber es wäre eine Chance, um das jetzt diese Session auch mal positiv zu enden. Es wäre eine zweite Chance für Landwirte, weil die privaten Zertifizierer natürlich auch sehr stark gebunden sind an den relativ niedrigen CO2-Preis, den wir gerade haben. Also ich habe das mal für mich gerechnet. Wenn Sie einen CO2-Preis nehmen von $25 pro Tonne CO2-Vermeidung, dann können Sie davon mit viel Glück eine Zwischenfrucht bezahlen. Das heißt, Sie können den Aufwand, den Sie als Landwirt haben, gerade so kompensieren. Aber das, was Sie hinterher als Einkommensleistung haben, ist relativ gering. Das heißt, wir müssten doch viel stärker als bisher zu diesen immer wieder genannten höheren CO2-Preisen, wenn wir 55 hätten oder gar 100, mit dem einige Leute rechnen. Wenn Sie 100 Euro pro Tonne haben, dann brauchen Sie sich als Landwirt nur hinzusetzen und zu sagen, ich mache gar nichts mehr und warte nur, dass das CO2 in meinen Boden geht.
Ja, Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich am CO2-Preis hängt. Ich glaube, ein Weg ist, dass der Landwirt sich anguckt, was macht auch für ihn selber betriebswirtschaftlich und für seine Standorte Sinn an Humusaufbaumaßnahmen. Und dass er das kombiniert mit einer Zusatzeinkunft, die dann vielleicht eben möglich ist über diese Zertifikate. Aber letztendlich ist es ja das Eigeninteresse der Flächenbewirtschafter, der Landwirte, Humus zu erhalten und aufzubauen. Und es gibt so viele positive Effekte vom Humus, dass diese 30 Euro pro Hektar dann auch, also pro Tonne CO2 auch keine Rolle mehr spielen sollten, weil das muss man sich nochmal klar machen. Es ist halt wirklich ein langer Weg und ihn nur zu gehen, weil man glaubt, für Humuszertifikate ein bisschen mehr Geld reinzubekommen, das ist auch nicht nachhaltig. Also Humus aufbauen nur für Zertifikate zu wollen, ist zu kurz gedacht. Aber ich vielleicht auch noch, um das positiv zu enden, ich glaube, dass das ein Weg ist, damit sich Landwirte auch wieder mit dem Thema beschäftigen. Und das ist was sehr Positives, weil das ist in den letzten Jahrzehnten doch vernachlässigt worden von einigen Landwirten. Und wenn das Thema Humus wieder mehr diskutiert wird unter Landwirten und Erfahrungen ausgetauscht werden, wie kann Humus erhalten und aufgebaut werden, dann hat die ganze Diskussion um Humuszertifikate schon sehr viel gebracht, auch wenn nicht viel Zertifikate nachher gehandelt werden oder entstehen.
Ja, vielen Dank, Herr Don, für diesmal. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie dran. Wir machen weiter in der Diskussion, aber für heute sage ich vielen Dank und tschüss erstmal.
Gerne.
Deep Dive. Auf den Punkt. Zukunft Landwirtschaft. Der Podcast der DLG Mitteilungen. Alle Podcasts der DLG Mitteilungen auf die Ohren finden Sie bei iTunes, Spotify, Google, Deezer und Co. Und wenn Sie mehr erfahren wollen, klicken Sie sich ins aktuelle Heft der DLG Mitteilungen www.dlg-mitteilungen.de. Bis zum nächsten Mal.